Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit einem ganz tollen Interview und mit dem Thema kreative Urlaubsmodelle, was geht und was nicht. Wie Sie wissen, mache ich den Podcast nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Jens Buchwald.
Ja, auch von mir. Sonnige Grüße aus Hamburg.
Sie kennen das schon. Vorab immer Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Ein neues Land haben wir dazu gewonnen, in diesem Fall Kroatien. Und wir haben auch wieder Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben. Und zwar hat uns Daniela Müller geschrieben: Ich höre Ihren Podcast bereits seit einigen Folgen, sehr aufschlussreich und interessant. Vielen Dank dafür. Dann hat uns Christian Mirbet geschrieben: Ich finde Ihren Podcast sehr informativ und vor allen Dingen verständlich. Sie liefern sehr gute Einblicke in die jeweiligen Sachverhalte mit aktuellen Beispielen aus der Praxis. Ich freue mich auf weitere Folgen. Ja, sehr nett. Vielen Dank für diese freundliche Äußerung. Und dann haben wir noch Christiane Herber, die uns geschrieben hat: Höre euren tollen Podcast bereits und bin jedes Mal gespannt, welches Thema als nächstes behandelt wird. Ein wirklich gutes Format zum Informieren. Ja, auch dafür vielen Dank. Und dann starten wir auch direkt rein. Heute zunächst mal mit einem langen Interview. Wir haben ja die Rubrik, die kennen Sie, 5 Fragen an. Da stellen wir 5 Fragen an Personalleiter, Geschäftsführer und ähnliche Personen, die sich täglich mit dem Arbeitsrecht beschäftigen. Und heute haben wir da etwas ganz Besonderes für Sie. Wir sind sehr stolz, dass wir Herrn Dr. Esko Horn, Präsident des Arbeitsgerichts Hamburg, für ein Interview gewinnen konnten. Ganz kurz will ich deswegen ein bisschen was zu ihm sagen, damit Sie ihn auch besser kennenlernen. Nach seinem Studium und seiner Promotion in Köln war er kurz als Rechtsanwalt tätig, aber dann schon seit 2006 als Richter am Arbeitsgericht Hamburg. Von 2011 bis 2013 war er Abgeordneter und war Leiter des Justiziariats der Justizbehörde Hamburg und hat unter anderem die Justizbehörde in arbeitsrechtlichen Fällen auch vor dem Arbeitsgericht vertreten. In diesem Zeitraum bin ich auch einmal auf ihn getroffen, als ich eine Arbeitnehmerin in einer komplizierten Entfristungsklage vertreten habe. Als er dann zurückkam, wurde er 2013 Vizepräsident des Arbeitsgerichts Hamburg und seit 2017 ist er nun schon Präsident des Arbeitsgerichts Hamburg. Er macht viele Fortbildungen unter anderem. Das heißt, wenn Sie einmal die Möglichkeit haben, ihn dort zu sehen, nehmen Sie teil. Außerdem ist er auch Vorsitzender von vielen Einigungsstellen bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten. Auch selbst ich hatte Herrn Dr. Horn schon als Vorsitzenden in einer solchen Einigungsstelle und habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn Sie also einmal einen Vorsitzenden suchen für so eine Einigungsstelle, können wir Herrn Dr. Horn nur wärmstens empfehlen. Ja, dann starten wir auch rein in die Fragen, die wir heute ein bisschen abgewandelt haben. Frage 1. Was sind die typischen Fälle aus dem Urlaubsrecht, die bei Ihnen im Arbeitsgericht ankommen? Beziehungsweise, was sind die derzeitigen Brennpunkte im Urlaubsrecht?
Ich beginne die Antwort auf die Frage gern mit der Beantwortung des Gegenteils. Untypisch sind jedenfalls Fälle im Urlaubsrecht, bei denen Beschäftigte ihren Anspruch auf Gewährung von Urlaub einklagen. Das Nehmen des Urlaubs, also im bestehenden Arbeitsverhältnis, scheint relativ störungsfrei zu funktionieren. Typisch hingegen sind Fälle, bei denen nach Ende des Arbeitsverhältnisses, also wenn die Parteien sich eigentlich schon voneinander getrennt haben, noch über Urlaubsansprüche gestritten wird. Dort hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts natürlich eine Entwicklung ergeben und auch ergeben müssen. Während sich die Parteien früher darüber stritten, ob der Anspruch am Ende des Jahres verfallen war, beziehungsweise ob der Arbeitgeber einem Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers nicht entsprochen hatte, hat die neuere Rechtsprechung, insbesondere des Bundesarbeitsgerichts, dazu geführt, dass derzeit nur ganz selten über diesen Verfall gestritten wird. Denn die Arbeitgeber haben sehr häufig diese Unterrichtung nicht ordnungsgemäß vorgenommen. Jetzt kommen allerdings langsam die Fälle herein, wo es um genau diese Frage geht, ob der Arbeitgeber den Arbeitnehmer jedenfalls in Textform und hinreichend über bestehende Urlaubsansprüche und die Konsequenzen der Nichtannahme oder Nichtnahme aufgeklärt hat. Weil es immer noch sehr viele, erstaunlich doch, sehr viele Arbeitgeber gibt, die diese Rechtsprechung bei sich noch nicht umgesetzt haben, laufen die Konstellationen häufig in die Richtung jetzt, dass die Arbeitgeber dann behaupten, dass der Arbeitnehmer den Urlaub schon längst genommen habe. Hierbei wird allerdings häufig von der Arbeitgeberseite missverstanden, wer im Bereich des Urlaubsrechts eigentlich was darzulegen und zu beweisen hat. Auch wenn grundsätzlich jeder die Dinge darlegen und beweisen muss, die für ihn günstig sind, bedeutet das im Urlaubsrecht gerade nicht, dass der Arbeitnehmer das Bestehen eines Urlaubsanspruchs beweisen muss, weil der ja schon durch Gesetz, also aus sich selbst heraus entsteht. Worum man sich mal überhaupt nur streiten kann, ist, ob dieser Anspruch erfüllt wurde. Und diese Erfüllung ist wiederum etwas, was der Arbeitgeber als für ihn günstig darlegen und beweisen müsste. Und dort fehlt es sehr häufig an einer entsprechenden Dokumentation, weil das nicht immer mit einem Formular, sondern manchmal auch nur mündlich oder per Zuruf dann den Urlaub bewilligt wurde.
Ja, hier will ich direkt mal mit einem weiteren Thema zur Darlegungs- und Beweislast anschließen. Sie kennen das möglicherweise auch und wir haben immer wieder solche Fälle, dass ein Arbeitnehmer ab Kündigung sofort arbeitsunfähig wird und wenn dann die Kündigungsfrist abläuft, er eine Spontangesundung hinlegt und sofort wieder gesund ist. Ja, warum ist das so? Warum gibt's diese Konstellation? Nach dem Ablauf der Kündigungsfrist läuft ja der sogenannte Annahmeverzug. Das heißt, wenn die Kündigungsschutzklage für den Arbeitgeber verloren geht, muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch nach Ablauf der Kündigungsfrist bezahlen, obwohl er den Arbeitnehmer nicht beschäftigt hat. Allerdings muss er das nur dann, wenn der Arbeitnehmer nach Ablauf der Frist auch tatsächlich hätte arbeiten können, er also leistungsfähig gewesen ist. In einem Fall, wie ich gerade beschrieben habe, wo der Arbeitnehmer ab der Kündigung arbeitsunfähig wird und dann spontan gesundet, direkt nach Ablauf der Kündigungsfrist, sagt die neue Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, dies allein kann schon ein Indiz dafür sein, dass der Arbeitnehmer gerade nicht leistungsfähig war. Und das ist tatsächlich ein gutes Verteidigungsmittel für Arbeitgeber, weil dann nämlich der Arbeitnehmer darlegen muss, dass er trotz dieser Indizien doch genau zu diesem Zeitpunkt wieder arbeitsfähig war. Und das wird sicherlich nicht immer gelingen. Genau eine solche Konstellation hatte ich auch gerade vor dem Arbeitsgericht in Bochum. Und der Einwand der fehlenden Leistungsfähigkeit hat uns tatsächlich auch bei der Verhandlung über die Höhe der Abfindung weitergeholfen. Ja, dann zweite Frage. Herr Dr. Horn, was raten Sie denn Arbeitgebern, wie man die Rechtsprechung zum Verfall von Urlaub in der Praxis umsetzen soll?
Diese Frage bringt mich etwas in Konflikt und ich versuche, den mal zu umgehen. Also, wenn Sie mich in meiner Funktion im Rahmen meiner richterlichen Tätigkeit fragen, so kann natürlich die Antwort nur sein, dass zu Beginn eines jeden Jahres jeder Arbeitgeber sich die Mühe machen muss, zu schauen, ob sämtliche Beschäftigte in seinem Betrieb den gleichen Urlaubsanspruch haben. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie natürlich zu Beginn eines jeden Jahres am besten eine dienstliche Mail an alle schreiben, in der die Höhe, die Verpflichtung zur Nahme sowie die Konsequenz des Verfalls irgendwie mitgeteilt wird. Sollten wir unterschiedliche Höhen bei den Beschäftigten haben, müssen die natürlich entsprechend individuell angepasst werden. Also diesen Rat würde ich uneingeschränkt und immer jedenfalls für die Zukunft geben. Im Hinblick auf die Vergangenheit wissen wir, dass das BAG sowohl Ausschluss- als auch Verjährungsfristen erst mit einer entsprechenden Unterrichtung zu laufen beginnen sieht. Und als Teil der Rechtsprechung, welche natürlich darauf bedacht ist, den objektiven Rechtszustand zu wahren, würde ich auch hier zunächst immer den Rat geben wollen, eine solche Information auch für die Vergangenheit nachzuholen, wenn sie nicht bereits erfolgt ist. Aus Sicht von Arbeitgebern stellen sich aber wohl im Augenblick sehr viele die Frage, ob man, wie so schön heißt, schlafende Hunde wecken will. Denn in einer Vielzahl von Fällen wissen die Beschäftigten, Klammer auf, die teilweise gar nicht mehr da sind, Klammer zu, nämlich noch gar nichts von dieser Rechtsprechung. Und wo kein Kläger, da werden sie auch keinen Richter finden. Andererseits muss sich die Arbeitgeberseite bei einer solchen Vorgehensweise aber natürlich darüber bewusst sein, dass sie auf viele Jahre und möglicherweise gar Jahrzehnte immer wieder damit rechnen muss, noch in Anspruch genommen zu werden. Wenn man dann noch meine vorangegangene Antwort hinzunimmt, dass nämlich der Arbeitgeber derjenige ist, der die Erfüllung des Urlaubs wird beweisen müssen, da muss man sich schon die Frage stellen, ob man als Arbeitgeber auch imstande ist, noch nach 5, 6 oder 7 Jahren entsprechende Aufzeichnungen vorzulegen, aus denen sich die Nahme des Urlaubs ergeben könnte. Sonst hat man Schwierigkeiten, den Prozess zu gewinnen. Deshalb muss man sich, meine ich jedenfalls, jeder individuell die Frage stellen, ob nicht doch die Nachholung einer korrekten Information hilfreich wäre. Ich für meinen Teil sage auch offen, ich habe einen Moment darüber nachgedacht, als diese Rechtsprechung sich so entwickelte, ob ich aus meinem eigenen Arbeitsverhältnis in einer Anwaltskanzlei von vor über 20 Jahren noch möglicherweise Abgeltungsansprüche haben könnte. Allerdings hatte ich damals selbst einen Aufhebungsvertrag initiiert, welcher eine wirksame Regelung im Hinblick auf etwaige Urlaubsansprüche hatte und gehabt hätte. Daher konnte ich in dem Fall nur sagen, Pech gehabt.
Ja, wir wollen auf einen weiteren Aspekt in diesem Zusammenhang hinweisen, der sich auch aus der aktuellen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes ergibt und der für Sie als Arbeitgeber einen wichtigen Hinweis enthält, und zwar für die Arbeitsvertragsgestaltung. So können Sie nämlich das Risiko einer finanziellen Inanspruchnahme nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eingrenzen. Und wie geht das? Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 31. Januar 2023 noch einmal klargestellt, dass Urlaubsabgeltungsansprüche, die mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses entstehen, den Urlaubsanspruch in einen reinen Geldanspruch verwandeln. Dieser Urlaubsabgeltungsanspruch, der kann ab diesem Zeitpunkt, also ab dem Beendigungsdatum, verfallen. Er unterliegt also Verfallfristen, sei es tarifvertraglichen Verfallfristen, sei es arbeitsvertraglichen Verfallfristen. Und das leitet dann über zu der Überlegung, Sie können das Risiko einer finanziellen Inanspruchnahme also dadurch minimieren, dass Sie wirksame Ausschlussfristen in Ihrem Musterarbeitsvertrag enthalten haben. Und in diesem Zusammenhang können wir nur anbieten, dass wir selbstverständlich zur Verfügung stehen, um Ihre Musterarbeitsverträge dort einem Check-up zu unterziehen, mit nämlich der Frage nachgehend, enthält mein Arbeitsvertrag eigentlich eine wirksame Ausschluss- und Verfallfristenklausel? Und wenn Sie diesen Service unsererseits gerne in Anspruch nehmen wollen, dann schicken Sie doch gerne Ihren Musterarbeitsvertrag einmal unverbindlich an meinen Kollegen oder an mich. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir würden dann Ihren Musterarbeitsvertrag einem kostenlosen Erstcheck unterziehen und wenn wir in diesem Zusammenhang Änderungs- und oder Ergänzungsbedarf feststellen, dann würden wir Ihnen natürlich einen Hinweis geben und würden Ihnen ein Angebot für eine Überarbeitung Ihres Musterarbeitsvertrages unterbreiten. Das also erst einmal unsere ergänzenden Anmerkungen zur zweiten Frage. Das leitet dann gleich auch über zur nächsten Frage an Herrn Dr. Horn.
Ja, Dr. Horn, ganz unabhängig vom Urlaubsrecht, welche Brennpunkte bzw. Themenschwerpunkte gibt es denn aktuell bei den eingehenden Verfahren am Arbeitsgericht Hamburg?
Richtige Themenschwerpunkte, wie in der Vergangenheit beispielsweise Wellen betriebsbedingter Kündigungen oder aber Initiativrechte des Betriebsrats im Hinblick auf bestimmte Mitbestimmungsaspekte, haben wir derzeit tatsächlich nicht. Punktuell tauchen bei uns Einzelfragen in einer Vielzahl von Verfahren dann auf, wenn beispielsweise gerade eine Schuhkette in Hamburg in der Insolvenz arbeitsrechtliche Maßnahmen ergreift oder aber es um eine Diskussion um Nachtzuschläge aus bestimmten Tarifverträgen geht. Und vor einigen Jahren hatten wir auch mal ganz viele Verfahren aus dem Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Das waren aber keine neuen Linien, auf die man sich irgendwie einstellen musste, sondern es war einfach nur eine Menge an Streit um wenige Fragen. Zu Beginn der Pandemie gingen wir fast davon aus, dass sich die Zahl betriebsbedingter Kündigungen wohl wieder entwickeln würde, ist aber nicht eingetreten, sondern im Gegenteil sind die Verfahren beim Arbeitsgericht in Summe ganz erheblich über die letzten Jahre zurückgegangen. Noch nicht im ersten Pandemiejahr, sondern danach. Und wir fragen uns natürlich auch, wo die Ursache dort liegt. Und wir vermuten sie dort, dass sich das Angebot an Arbeitskräften einfach entwickelt hat und wir mittlerweile immer mehr in einen Arbeitnehmermarkt hinein rutschen. Also der seit Jahrzehnten eigentlich absehbare Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass zahlreiche Arbeitgeber sich auch von Beschäftigten, die nicht mal ihren Wünschen entsprechen, gar nicht mehr trennen. So hatte ich neulich selbst in einer Verhandlung einen Arbeitgeber, der dann währenddessen zum Arbeitnehmer sagte, im Grunde sei doch alles gut, er möge doch nur aufhören, ihn dauernd zu beklauen, wobei dann die Betonung auch noch auf dauernd stand. Also ein bisschen klauen wäre wohl fast noch in Ordnung gewesen für diesen Arbeitgeber, weil er sich sagte, naja, also wenn ich diesen Arbeitnehmer nicht mehr habe, habe ich gar keinen mehr zur Verfügung. Deshalb wäre er sogar bereit gewesen, das irgendwie hinzunehmen. Nur der Umfang des Diebstahls, das war für ihn nicht mehr in Ordnung. Auf der anderen Seite streiten sich auch Arbeitnehmer nicht mehr über Kleinigkeiten und Ärgernisse wie vielleicht noch in der Vergangenheit. Weil der Arbeitsmarkt so ist, wie er ist, suchen sie sich schlicht einen neuen Arbeitsplatz. Möglicherweise streiten sich dann noch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses am besten noch über Urlaubsabgeltung, aber das ist dann eher, das sind eher Kleinigkeiten. Daher sind auch Streitigkeiten, insbesondere über neue Fragen oder häufiger auftretende Fragen, jetzt zum Beispiel das Homeoffice und deren Ausgestaltung, bei uns noch gar nicht angekommen, weil die Arbeitgeber diesen Wünschen, soweit es irgendwie geht, meist nachkommen.
Aus unserer Sicht noch weitere Themen, die jetzt schon oder zumindest in näherer Zukunft die Arbeitsgerichte beschäftigen werden. Ja, Datenschutz hat jetzt schon Einzug gehalten im Arbeitsrecht und wird auch immer weiter zunehmen. Aber ich will mich einem ganz anderen Thema zuwenden, nämlich dem Thema Workation oder Arbeit im Ausland. Immer mehr Mandanten, also Arbeitgebermandantinnen und Mandanten sprechen uns an deswegen, weil Arbeitnehmer das verlangen oder Arbeitgeber das von sich aus anbieten wollen. Ist ja durchaus ein gutes Recruiting-Instrument auf dem derzeitigen Arbeitnehmermarkt. Machbar ist das sicherlich, also Arbeit im Ausland, aber viele Fragen tauchen da auf, die vorher zu klären sind und die sie sich vielleicht bisher noch nicht gestellt haben. Ein zentrales Thema, was wir immer wieder haben, ist, welches Arbeitsrecht denn eigentlich gilt. Also das deutsche Arbeitsrecht oder das Recht des Landes, in dem sich der Arbeitnehmende aufhält. Hinzu kommen aufenthaltsrechtliche Themen, also zumindest außerhalb von Europa. Also wie bekommt man eine Aufenthaltserlaubnis bzw. eine Arbeitserlaubnis? Und dann gibt es natürlich noch steuer- und sozialversicherungsrechtliche Themen. Einige kennen vielleicht auch das Thema der A1-Bescheinigung, die ja erforderlich ist, wenn man im Ausland in der EU sowie in einigen anderen Ländern arbeiten will, um nachzuweisen, dass der Arbeitnehmende sozialversichert ist. Das gilt im Übrigen auch bei Kurzaufenthalten und wenn die fehlt, dann darf man schlicht nicht arbeiten und auch Bußgelder sind da durchaus möglich und werden auch erlassen. In diesem Zusammenhang der Hinweis, wir werden das Thema Arbeiten im Ausland, Workation, auch nochmal in unserem Podcast aufnehmen. Irgendwann im Laufe des Sommers werden wir Ihnen das präsentieren und hoffen, dass wir da auch genau den Puls der Zeit treffen. Ja, leite ich über zu Frage 4. Herr Dr. Horn, allgemein auch außerhalb des Urlaubsrechts, was sind denn aus Ihrer Sicht die häufigsten bzw. die schwerwiegendsten Arbeitgeberfehler und wie könnte man die vermeiden?
Oha, dort fragen Sie jetzt natürlich denjenigen, der meist nur komplett eskalierte Fälle oder manchmal sogar Unfälle kennenlernt. Deshalb ist wohl wahrscheinlich meine Sicht auf die Dinge nur eine ganz punktuelle. Aber auch aus punktueller Sicht heraus würde ich die Antwort, glaube ich, in zwei Komplexe teilen. Und zum einen sind da natürlich rechtliche Aspekte. Also zum Urlaubsrecht ist hier, glaube ich, alles hinreichend gesagt. Im Bereich der Abmahnungen fällt es den Arbeitgebern meiner Erfahrung nach immer noch sehr schwer, die an sich ganz einfachen Grundsätze, die haben Sie ja auch hier im Podcast schon deutlich gemacht, in ihrer Schlichtheit umzusetzen. Also so führt häufig die Enttäuschung über das Verhalten des Arbeitnehmers dazu, dass die Vorwürfe pauschal gemacht werden oder aber eine Zurückhaltung der Wortwahl das Geschehene undeutlich macht. Also wenn ein Arbeitnehmer zu einem Arbeitgeber sagt, dieser sei ein Blödmann, so hat man das genauso in die Abmahnung zu schreiben und nicht irgendwie als unangemessene Betitelung zu umschreiben. Das funktioniert dann nicht. Dort würde es meiner Erfahrung nach unheimlich helfen, wenn die Arbeitgeber ihre Abmahnung vor der Übergabe, nicht nachher, vor der Übergabe noch einmal durch zwei andere Unbeteiligte durchlesen lassen würden, um zu schauen, ob die vielleicht auch noch Fragen haben, dann hat man normalerweise Nachbesserungsbedarf. Bei betriebsbedingten Kündigungen merke ich häufig im Rahmen der Erörterung, dass den Arbeitgebern häufig bei der Entscheidung gar nicht so ganz klar war, wie künftig die Arbeit des Gekündigten miterledigt werden sollte. Ich weiß, dass das Mühe macht, aber ich vermute, dass es sehr helfen würde, wenn man Arbeitgeber dazu anhalten würde, eine entsprechende unternehmerische Entscheidung mal schriftlich zu fixieren. Das geschriebene Wort hat immer noch eine andere Qualität als das Gedachte. Und wenn man es einmal aufschreibt, dann werden meiner Erfahrung nach später auftretende Fragen und Lücken schon sehr frühzeitig erkennbar. Letztlich, und dieser Hinweis geht vielleicht in der Auswirkung in eine ganz andere Richtung, würden zahlreichen Arbeitgebern Fortbildung zu diesen an sich sehr einfachen Dingen helfen, wie Direktionsrecht, Umsetzung, Ermahnung, Abmahnung oder auch die Grundsätze zur Kündigung sind nicht immer so ganz vorhanden. Und aus dieser Unwissenheit heraus geschieht ein passives Verhalten oder die Instrumente werden einfach falsch angewendet, auch mit nur geringem Erfolg. Und beides führt natürlich nicht nur auf der Arbeitgeberseite zu Frustration, das ist die eine Sache, aber auch die an sich dritten, scheinbar unbeteiligten beschäftigten Unternehmen leiden darunter, weil sie merken, es gibt ein Fehlverhalten durch eine Person oder durch eine Kollegin oder einen Kollegen, aber sie beobachten eigentlich nur eine Konsequenzlosigkeit, welche häufig aus einer Unwissenheit heraus resultiert. Mein zweiter Ansatz in Bezug auf die Frage hat tatsächlich gar keinen rechtlichen Bezug. Vielmehr beobachte ich seit Jahren auch im Rahmen von Tarifschlichtungen oder Einigungsstellen, dass es auf der Arbeitgeberseite eine Hemmung oder eine Sorge gibt, woher die auch immer kommen mag, die Maßnahmen in ganzer Ehrlichkeit transparent zu machen. Ich weiß, dass es vielleicht den einen oder anderen Punkt gibt, wo man das nicht möchte, ja. In der Vielzahl der Fälle könnte man aber eigentlich die Motive offenlegen und es werden häufig Maßnahmen in Angriff genommen und die Betroffenen aber über die Gründe nicht informiert. Das führt nicht dazu, dass die einem dann die Gründe abnehmen, sondern sehr häufig spüren die Beschäftigten, dass irgendetwas nicht ausgesprochen wurde. Und dabei habe ich die Erfahrung tatsächlich gemacht, dass Arbeitnehmer und auch Arbeitnehmervertreter, sei es in Betriebsräten, sei es auf Gewerkschaftsseite, rationalen Argumenten, selbst wenn sie nicht geteilt werden, sehr gut folgen können. Also hat der Arbeitgeber beispielsweise den Wunsch oder die Notwendigkeit, einfach Geld zu verdienen und die Ressourcen so wirtschaftlich wie irgendwie möglich einzusetzen. Sei es auch zur bloßen Gewinnmaximierung, wird das auf der Arbeitnehmerseite sehr viel häufiger akzeptiert, als viele Arbeitgeber dies, glaube ich, vermuten würden. Und man tanzt eben nicht mehr um den heißen Brei, sondern hat den eigentlichen Punkt, um den es geht, und der ist ja auch nicht verwerflich. Legt man aber die Motive irgendwie transparent offen, müssen danach auch keine Schattengefechte mehr geführt werden, sondern man kann sich tatsächlich der Lösung zuwenden. Macht man das nicht, ist meine Erfahrung, dass zahlreiche andere Ursachen, Brandherde vermutet werden und das Misstrauen der Parteien irgendwie bis zum rechtlichen Konflikt dann auswächst.
Ich möchte gerne auf einige Aspekte kurz zu reden kommen, die Herr Dr. Horn in seiner Antwort angesprochen hat. Zunächst zum Thema Abmahnung. Herr Dr. Horn hatte dort vorgeschlagen, dass man eine Abmahnung, bevor sie denn übergeben bzw. herausgesendet wird, zwei Unbeteiligten vorgelegt wird. Diesen Ratschlag würden wir ein kleines bisschen abwandeln und würden dort vorschlagen, dass Sie den Entwurf einer Abmahnung einfach einmal einem Spezialisten im Arbeitsrecht, zum Beispiel einem Fachanwalt für Arbeitsrecht, vorlegen. Und in dem Zusammenhang natürlich dann gleich der Brückenschlag. Selbstverständlich stehen wir Ihnen in diesem Zusammenhang auch zur Verfügung. Aus unserer Erfahrung können wir nur berichten, dass sich der Aufwand für das Redigieren und das Verbessern und das Korrekturlesen einer Abmahnung tatsächlich in einem überschaubaren Umfang hält und man hierdurch sehr, sehr gute Ergebnisse erreicht, weil dort Überflüssiges gestrichen werden kann, Fehler korrigiert werden können und Abmahnungen zugespitzt werden können, sodass Sie die Fehler, die Herr Dr. Horn eben auch kurz am Rande angesprochen hat, vermeiden können. Das schließt auch gleich an einen weiteren Punkt an, den Herr Dr. Horn genannt hat. Fortbildung, ja, das überrascht jetzt wahrscheinlich nicht so, dass ich da natürlich auch kurz Werbung für unsere eigenen Veranstaltungen machen möchte und hierbei hervorheben möchte, dass wir natürlich auch für Inhouse-Seminare und Inhouse-Webinare für Sie zur Verfügung stehen. Wenn Interesse besteht, sprechen Sie uns einfach an. Das letzte Thema, welches ich kurz aufgreifen möchte, ist das Thema: aus Unwissenheit wird passives Verhalten. Also Passivität ist leider ein häufiger Nährboden für unzufriedene Mitarbeiter, ja? Weil man auch feststellen muss, wenn zu wenig geführt wird von Leitungskräften, ja, dann führt das zur Unzufriedenheit im Mitarbeiterkreis und im Ergebnis ist das eine wichtige Ursache für Low Performance. Das heißt also, wichtig, dass Sie sich als Arbeitgeber weiter fortbilden, um auch Ihren Lenkungs- und Führungsaufgaben nachkommen zu können. Das leitet dann über zur letzten Frage an Herrn Dr. Horn, der einen Blick in die Zukunft wagt.
Ja, genau. Herr Dr. Horn, welche Themenschwerpunkte erwarten Sie denn in den kommenden Jahren?
Auf die nächsten Jahre erwarte ich bei den Arbeitsgerichten jedenfalls während laufender Beschäftigtenverhältnisse keine besonderen Konfliktherde. Ich gehe davon aus, dass der derzeitige Arbeitnehmermarkt sich in den nächsten Jahren weiter zuspitzen wird, mit der Folge, dass es vielmehr um ein Ringen der Arbeitgeber untereinander um die entsprechenden Arbeitnehmer kommen wird. In diesem Zusammenhang erwarte ich, dass die Arbeitnehmerwünsche, die jetzt schon vereinzelt hochkommen zum Thema Arbeitszeit, Teilzeitmodelle, Homeoffice, Telearbeit, wichtige Fragen werden. Ich gehe auch davon aus, dass der Gesundheitsschutz der Beschäftigten im Bereich Homeoffice, Telearbeit, was natürlich zwei vollkommen unterschiedliche Begriffe sind, immer weiter anwachsen wird, also sowohl zu Hause als auch auf der Arbeit. Daneben gehe ich davon aus, dass die in der Vergangenheit meist als softe Themen abgewerteten, aber mittlerweile immer mehr erkannten Themen eine größere Rolle spielen werden. Also nicht nur die Gestaltung des Arbeitsplatzes zu Hause, sondern auch vor Ort. Die Menschen kommen zueinander und möchten eigentlich gerne zueinander kommen und gemeinsam zu arbeiten. Und schon jetzt merken wir, dass allein eine Tätigkeit im Homeoffice bei vielen Menschen zu Vereinsamung und Unzufriedenheit führt. Und wir sind nun mal in allererster Linie Sozialwesen. Und erst sehr, sehr, sehr viel später, wie es so schön neudeutsch heißt, eine Human Resource im Arbeitsleben. Ich bin daher davon überzeugt, dass alle Beteiligten in der Zukunft die richtige Mixtur zwischen Homeoffice, Telearbeit, Arbeit an einem gemeinsamen Arbeitsort werden finden müssen. Dabei bin ich nicht mal sicher, ob es dabei um ein Ringen gegeneinander geht, sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass es ein gemeinsames Ringen um die beste Lösung sein wird. Hierzu werden auch die heutigen Arbeitsplätze sich erheblich weiterentwickeln müssen, um die Gesundheitsaspekte im physischen, aber auch im psychischen Bereich sehr viel deutlicher in den Fokus zu stellen, als dies über die letzten Jahrhunderte, muss man schon sagen, der Fall war. Auch wenn niemand dies einräumen würde, auch aus der Vergangenheit nicht, so wurde jedenfalls an einzelnen, vereinzelten Stellen Arbeitnehmer als Wirtschaftsgut mit Verbrauchscharakter und Austauschmöglichkeit bewertet. Das hört sich sehr harsch an, aber wenn man es mal auf die Spitze treibt, wurde das möglicherweise hier und da so gesehen. Und damit ist es auf absehbare Zeit jedenfalls vorbei. Und dem zu begegnen, wie man einen Arbeitnehmer für das Eigentliche oder für den Arbeitsplatz so lange wie irgendwie möglich wird erhalten können, dass er zufrieden ist mit seiner Arbeit und die irgendwie auch wertschöpfend ist, das wird in meinen Augen die eigentliche Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte sein.
Ja, ein Thema, was aus unserer Sicht auch vielleicht noch eine Rolle spielen wird, wollen wir hier nochmal anschließen, nämlich das Thema Arbeitszeit. Das ist ja schon in aller Munde aufgrund verschiedenster Entscheidungen von verschiedenen Gerichten und auch dem Entwurf des Gesetzes für die Arbeitszeiterfassung. Da spielen natürlich so Themen wie Homeoffice eine erhebliche Rolle, wo die Erfassung möglicherweise schwieriger ist, die Kontrolle möglicherweise schwieriger ist. Können uns auch vorstellen, dass das Thema Arbeitszeitbetrug da nochmal eine Renaissance erfahren wird. Und was ein ganz wichtiges Thema ist, das hört man jetzt auch häufiger schon in der Diskussion um zukünftige Gesetze, ist das Thema Flexibilität. Das wird häufig von Arbeitgebern angeführt, aber ich glaube auch durchaus, dass Arbeitnehmer ein Interesse daran haben, dass im Bereich der Arbeitszeit flexible Modelle möglich sind. Das ist aus unserer Sicht ein wichtiges Thema für die zukünftige Tätigkeit im Arbeitsrecht und vor den Arbeitsgerichten. Wir wollen das Ganze abschließen mit einem großen Dank natürlich an Herrn Dr. Horn. Das ist natürlich nichts, was selbstverständlich ist, dass ein Präsident des Arbeitsgerichtes uns hier ein Interview gibt. Und deswegen haben wir uns sehr, sehr gefreut, als Herr Dr. Horn zugesagt hat und uns auch diese doch sehr ausführlichen und auch sehr inhaltsreichen Antworten gegeben hat. Ich denke, jeder, der und jede, die hier zuhört, konnte das ein oder andere mitnehmen. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür. Wir wollen noch zwei Themen zum Urlaub. Da ging es ja doch eine ganze Menge auch in den Fragen drum anschließen. Es gibt da durchaus neue Entwicklungen und da haben wir uns zwei Themen rausgegriffen. Und zwar beginne ich mit dem Thema Kauf und Verkauf und auch Spenden von Urlaub. Und dann wird da mein Kollege nochmal was zu dem sogenannten Vertrauensurlaub sagen. Ja, wie ist das dann eigentlich? Worum geht's dann bei Verkauf, Kauf und Spenden von Urlaub? Also von der persönlichen Situation der Arbeitnehmenden abhängig ist es manchmal so, manchmal dauerhaft, manchmal vorübergehend, dass es interessant ist, vielleicht weniger Urlaub und dafür eine höhere Vergütung zu haben oder umgekehrt mehr Urlaub, aber dafür eine geringere Vergütung in Kauf zu nehmen. Und es gibt bei Spenden von Urlaub kann es die Situation geben, dass ein Arbeitnehmender in einer schwierigen persönlichen Situation ist und seinen Urlaub jetzt schon aufgebraucht hat und Kolleginnen ihm helfen wollen und Urlaub spenden wollen. Was geht nicht in diesen Konstellationen? Ja, man muss sich klar machen, es gibt den gesetzlichen Mindesturlaub von 24 Tagen, gerechnet auf eine 6-Tage-Woche, beziehungsweise klassischer 20 bei einer 5-Tage-Woche. Dieser Mindesturlaub kann nicht unterschritten werden und hier kann der Arbeitnehmende auch nicht verzichten. Das gilt auch für den Zusatzurlaub für schwerbehinderte Menschen. Das heißt, Verkauf und Spenden von Urlaub geht nur bei dem zusätzlichen, über den gesetzlichen Urlaub hinaus gewährten Urlaub. Urlaub ist auch häufig in Tarifverträgen geregelt. Da ist ebenfalls ein Verzicht nicht möglich, außer es ist direkt im Tarifvertrag geregelt. Zumindest dann, wenn der Arbeitgeber und der konkrete Arbeitnehmer Mitglied in den vertragsschließenden Verbänden sind, also im Arbeitgeberverband und in der Gewerkschaft. Anders ist das natürlich, wenn der Tarifvertrag im Arbeitsvertrag darauf nur Bezug genommen wird. Dann ist es durchaus möglich, auch auf diesen tarifvertraglichen Urlaub zu verzichten und Urlaub dann zu verkaufen bzw. zu spenden. Was ist hier erforderlich? Naja, zunächst mal ist erforderlich, dass Sie in Ihrem Arbeitsvertrag den gesetzlichen und den zusätzlichen Urlaub trennen. Wenn man das macht, kann man über den zusätzlichen Urlaub grundsätzlich frei verfügen. Wenn das nicht gemacht wird, dann teilt der zusätzliche Urlaub grundsätzlich erstmal das Schicksal des gesetzlichen Mindesturlaubs, sodass ein Verkauf bzw. eine Spende des Zusatzurlaubes nicht möglich ist. Es gibt auch noch andere Gründe, warum man dringend den Mindesturlaub und den zusätzlichen Urlaub trennen sollte im Arbeitsvertrag. Man kann dann zum Beispiel für den zusätzlichen Urlaub Regelungen zum früheren Verfall aufnehmen. Man kann für den Zusatzurlaub die Regelung aufnehmen, dass er bei Ende des Arbeitsverhältnisses nicht abgegolten, also ausgezahlt wird. Es gibt viele Gründe dafür, deswegen ganz, ganz wichtig, das zu machen. Ja, was geht in diesem Bereich und wie geht das? Naja, zunächst mal müsste man eine Regelung in den Arbeitsvertrag aufnehmen, dass innerhalb bestimmter Grenzen eine bestimmte Anzahl von Tagen und unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel ein Widerspruch in bestimmten Situationen des Arbeitgebers, komme ich gleich nochmal zu, typischerweise befristet auf das folgende Kalenderjahr entweder Urlaub gekauft wird, also die Anzahl der Urlaubstage sich erhöht und die Vergütung sich entsprechend reduziert, oder Urlaub verkauft wird, also die Anzahl der Urlaubstage sich verringert und die Vergütung sich dann entsprechend erhöht. Muss der Betriebsrat mitbestimmen in solchen Situationen? In der Regel nein, wenn es nur um den reinen Verkauf und den Kauf geht. Wenn nämlich geregelt wird, wie der Urlaub im Einzelfall zu gewähren ist, zum Beispiel, dass bestimmte Personen Vorrang haben oder die maximale Urlaubslänge pro Urlaub zu regeln wird, dann hat der Betriebsrat mitzubestimmen. Aber wie gesagt, der konkrete Kauf und Verkauf, da gibt es kein Mitbestimmungsrecht. Sehr sinnvoll ist es sicherlich, hier gut zu kommunizieren, das Modell zu erläutern und die Möglichkeit dazu intern weiterzugeben und das auch extern als Recruiting-Instrument zu benutzen und zusätzlich das bei Abschluss des Arbeitsvertrages dann zu erläutern. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, Widerspruch oder Zustimmungsvorbehalt im Arbeitsvertrag für den Arbeitgeber kann sinnvoll sein, nämlich in bestimmten Situationen, wenn es zum Beispiel einen akuten Personalmangel in einer Abteilung gibt, dann macht ein Kauf von Urlaub aus Arbeitgebersicht natürlich nicht so viel Sinn, weil das dazu führt, dass die Arbeitnehmer dann noch zusätzlich abwesend sind. Das also wahrscheinlich eher nicht gewollt. Oder wir haben eine längere Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers und deswegen ist der Verkauf von Urlaub möglicherweise nicht gewollt aus Arbeitgebersicht, weil er dann noch weniger Erholungszeit hat. Dann sollte man einen Korridor für Kauf und Verkauf festlegen, zum Beispiel pro Jahr maximal 5 Tage kaufen oder 10 Tage verkaufen. Ja, wie geht das alles konkret? Man braucht eine Regelung im Arbeitsvertrag, die den Kauf oder Verkauf ermöglicht. Man braucht eine konkrete Vereinbarung, um im laufenden Jahr für Kauf oder Verkauf von einer bestimmten Anzahl von Urlaubstagen im folgenden Jahr das zu regeln, die Vergütung entsprechend anzupassen und den Hinweis dann, dass im Jahr danach wieder alles beim Alten ist, beziehungsweise es eine neue Vereinbarung gibt. Dann ist es noch zusätzlich sinnvoll, dass eine interne Vorgabe gemacht wird, bis wann solche Einzelvereinbarungen jeweils für das nächste Jahr geschlossen werden, damit man damit planen kann, also zum Beispiel bis zum 30.09. des laufenden Jahres. Ja, und wie geht das mit dem Spenden von Urlaubstagen? Also wenn wir zum Beispiel eine schwere Erkrankung eines Kindes, eines Arbeitnehmenden haben und der Urlaub schon verbraucht ist und also deswegen nur noch eine unbezahlte Freistellung möglich ist, aber finanziell möglicherweise schwierig für den Arbeitnehmenden und die Kollegen helfen wollen und eigenen Urlaub spenden wollen, also die bezahlte Freistellung für eine bestimmte Anzahl von Tagen spenden wollen, damit sich der Arbeitnehmende um sein erkranktes Kind kümmern kann und keine finanziellen Sorgen hat. Das geht, wie oben auch schon gesagt, bezüglich des Verkaufes nur innerhalb der gesetzlichen und der tarifvertraglichen Grenzen.
Also nur oberhalb des gesetzlichen Mindesturlaubs kann gespendet werden.
Beziehungsweise nur, wenn der Tarifvertrag den Verzicht zulässt oder der Tarifvertrag nur aufgrund von Bezugnahme im Arbeitsvertrag Anwendung findet. Auch hier brauchen wir wieder eine konkrete Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Spender. Also mit anderen Worten, der Spender und der Arbeitgeber müssen zustimmen, dass hier gespendet wird. Und dann würde man eben regeln, wie viele Tage an wen und mit welchem Hintergrund gespendet werden, sodass sich die Anzahl der Urlaubstage eben um so und so viele Tage im laufenden Jahr oder im nächsten Jahr reduziert. Beteiligung des Betriebsrates auch hier in der Regel nicht notwendig, weil es sich hier um eine individuelle Vereinbarung handelt, kann aber sinnvoll sein, wenn man das verbreiten möchte oder erläutern möchte für die Arbeitnehmer, damit so eine Spendenaktion dann gegebenenfalls auch Erfolg hat. Ja, das zu diesem Thema und dann nochmal mein Kollege mit dem Thema Vertrauensurlaub.
Ja, tatsächlich ein Stichwort, was in diesem Zusammenhang in aller Munde ist. Der Vertrauensurlaub und da natürlich die erste wichtige Frage, was ist das eigentlich? Und da guckt der Jurist natürlich zunächst einmal ins Gesetz und muss feststellen, ja, den Begriff des Vertrauensurlaubs, den findet man nicht im Gesetz. Es gibt da keine gesetzliche Definition. Gemeint ist mit dem Begriff Vertrauensurlaub regelmäßig, dass jeder Arbeitnehmende für sich selbst entscheiden kann, wie viele bezahlte Urlaubstage er in einem Jahr braucht und wann er diese nehmen möchte. Das ohne Vorgaben des Arbeitgebers, wenn und solange die Erledigung der Arbeit und die Erreichung der Ziele gewährleistet ist. Was sind denn die Chancen des Vertrauensurlaubes? Naja, zunächst einmal liegt auf der Hand, dass das eine Lösung ist, die erheblich für Motivation auf Arbeitnehmerseite sorgen kann. Das steigert die Identifikation mit ihrem Unternehmen. Sie haben einen potenziellen Wettbewerbsvorteil bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Das Personal hat wiederum den Vorteil erhöhter Flexibilität und es entsteht natürlich eine andere Vertrauensbasis. Was sind die Risiken bzw. worauf müssen Sie achten? So ähnlich wie bei der Variante des Kaufens und Verkaufens von Urlaub müssen Sie sicherstellen, dass der gesetzliche Mindesturlaub gewährt wird. Und Sie müssen auch gleichzeitig sicherstellen, sofern es sich um beidseitig anwendbare Tarifverträge geht, dass tarifvertragliche Regelungen nicht verschlechtert werden bzw. nicht unterschritten werden. Wichtig bei der Vertragsgestaltung zum Vertrauensurlaub sind die folgenden Punkte. Zunächst einmal, und das ist jetzt gar nichts groß Abweichendes zu allgemeinen Hinweisen, die wir da geben würden, es muss eine deutliche Unterscheidung zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem Vertrauensurlaub stattfinden. Weiterhin ist auch wichtig, dass eine Regelung aufgenommen wird, wonach genommener Urlaub zunächst auf den gesetzlichen, also den Mindesturlaub, angerechnet wird. Weiterhin empfehlenswert ist, dass eine Regelung enthalten ist, wonach Vertrauensurlaub mit Ablauf des Urlaubsjahres verfällt, also nicht übertragen werden kann, weil ansonsten das Risiko einer schier unendlichen Aufstapelung von Urlaubsansprüchen / Vertrauensurlaubsansprüchen möglich ist. In dem Zusammenhang ist es auch sinnvoll, dass Sie explizit festhalten, dass Vertrauensurlaub mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht abgegolten wird. Hier in diesem Zusammenhang eine gewisse Planbarkeit und eine gewisse Verlässlichkeit gleichwohl einzubauen und um sich arbeitgeberseitig abzusichern, sollten Sie überlegen, inwiefern gewisse zeitliche Grenzen in eine solche Regelung eingebaut werden. Zum Beispiel, dass Vertrauensurlaub erst nach Ablauf der Probezeit bewilligt wird. Wie viel Vertrauensurlaub kann am Stück genommen werden? Gibt es in gewissen Konstellationen möglicherweise Zustimmungserfordernisse? Gibt es Höchstgrenzen? Ja, das sind Fragen, die Sie bei der Gestaltung einer Vertrauensurlaubsabrede auf jeden Fall arbeitgeberseitig überlegen sollten. Und um Missbrauch vorzubeugen, sollten bestimmte Fallkonstellationen von der Möglichkeit, Vertrauensurlaub zu nehmen, ausgenommen werden. Zum Beispiel nach Ausspruch einer Kündigung oder unmittelbar im Anschluss an eine Krankheit oder auch unmittelbar im Anschluss an eine Elternzeit. Ja, das sind Konstellationen, da sollten Sie definitiv überlegen, solche Ausschlusstatbestände in eine solche Regelung aufzunehmen. Wenn Sie Regelungen zur variablen Vergütung haben, dann müssen Sie auch überlegen, inwiefern Sie den Vertrauensurlaub hier bei der Bemessung variabler Vergütungsbestandteile entsprechend einbauen. Das soll es erstmal kurz und überblickartig zum Thema Vertrauensurlaub gewesen sein. Auch hier kann ich mich meinem Kollegen nur anschließen, wenn es in diesem Zusammenhang Fragen gibt oder Sie ein entsprechendes Vertragsmuster oder eine entsprechende Abrede wünschen, kommen Sie gerne auf uns zu.
Ja, vielen Dank. Wir hoffen, die heutige, vielleicht etwas andere Podcast-Folge hat Ihnen gefallen. Uns hat es zumindest sehr viel Spaß gemacht, dieses schöne Interview mit Herrn Dr. Horn führen und auch kommentieren zu können. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Würden uns über Bewertungen wie immer freuen. Würden uns vor allen Dingen auch freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen, damit wir noch mehr Hörerinnen und Hörer gewinnen können. Die nächste Folge erscheint am 17. Juli und hat das spannende Thema die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Muster ohne Wert oder Beweis für Erkrankung. Ja, ganz spannende Geschichte, wie viel also tatsächlich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beweist und was man da als Arbeitgeber gegebenenfalls tun kann. Da ist viel in Bewegung und deswegen das auch für Sie durchaus ganz, ganz wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn Sie da jetzt schon Fragen haben, schreiben Sie uns dazu gerne. Bleibt nur noch mich zu bedanken bei Ihnen, dass Sie uns weiterhin treu geblieben sind, diese schöne Folge mit uns geteilt haben. Beste Grüße für alle aus dem sonnigen Hamburg. Tschüss.
In Hamburg sagt man Tschüss.